Okay, ich bete mit uns am Anfang noch. Lieber Vater im Himmel, danke für die lässige Zeit, was wir schon gemeinsam haben dürfen. Und bitte einfach, dass wir heute von deinem Wort wieder was hören dürfen, was uns, was Neues für uns, was uns anspricht, wo du zu uns sprichst, was uns verändert, Herr, wo wir staunen dürfen über dich. Und so bitten wir dich einfach um deine Gegenwart und die Gegenwart deines Geistes. Amen. Also, wie bereits angekündigt, wir werden heute über den nächsten Bund reden. Also wir haben heute Morgen über den abrahamischen Bund, oder Bund Abrahams geredet, und jetzt über den mosaischen oder auch den Sinai-Bund. Also diese Namen sind jetzt von mir vergeben. Also der eine oder andere wird wahrscheinlich mosaischer Bund sagen. Aber einfach um nochmal kurz zurückzugehen, für die, die jetzt vielleicht neu dabei sind, wir haben uns die Geschichte angeschaut der Bibel. Und wir schauen uns die Bibel in großen Vogelperspektiven Perspektive an. Und wir haben festgestellt, dass Gottes ursprünglicher Plan war, einen perfekten Menschen zu schaffen, in einer perfekten Welt, mit einem perfekten Partner, der als sein Stellvertreter über diese Erde herrscht. Gott wollte, dass du ein Herrscher bist. Ein König im Prinzip. Aber natürlich, der Sündenfall hat stattgefunden und das hat uns verdorben. Innerlich die Welt verdorben. Das hat Auswirkungen gehabt auf alles. Auch auf den Plan. Und Gottes Ziel ist die Wiederherstellung von dem, was einmal war. Und die Bibel ist im Prinzip die Geschichte, wie wir wieder zurückkommen zu dem, was einmal war. Oder sogar noch mehr wie das, was einmal war. Nicht nur der Garten Eden, sondern Garten Eden 2.0. Wie macht Gott das? Und das ist diese Geschichte, wo wir heute eingestiegen sind. Und wir haben heute Morgen mit dem abrahamischen Bund angefangen, wo wir gesehen haben, dass Gott quasi einschreitet in diese Geschichte. Und das ein Wendepunkt ist, der zum ersten Mal in die andere Richtung wieder geht, wo sich eben etwas verändert. Und wir sehen, wie Gott das machen will. Wie will er das machen? Indem er Abraham segnet und durch Abraham die ganze Welt segnet. Das ist waren in 2, 3, 4 Worten oder Sätzen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und so heute werden wir jetzt einen Schritt weiter gehen, und zwar zum nächsten Bund, zum mosaischen Bund. Und da dürft ihr mal aufschlagen, zwar 2. Mose, Kapitel 19. Also das Volk Israel befindet sich da am Berg Sinai und ist gerade hingekommen. Und was passiert da jetzt? Kann einmal jemand von euch die ersten 4 Verse lesen? Also 19, 1 bis 4.
Genau am ersten Tag des 3. Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen, schlugen nun in der Wüste am Fuße des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt.
Also Gott fängt dann an zu reden mit dem Volk Israel. Und was ist das Erste, was Gott ihnen sagt? Er sagt ihnen: Ich bin Gott und ich bin derjenige, der euch aus Ägypten rausgebracht hat, nur damit ihr keine Verwechslung stattfindet. Warum sagt er das? Naja, damals war es so, wenn du in Gefangenschaft warst, dann hat das nicht nur etwas über dich ausgesagt, sondern auch über deinen Gott. Und zwar hat das ausgesagt, angenommen du bist in Gefangenschaft in Marokko, dann hat das ausgesagt, dass der Gott Marokkos stärker ist wie dein Gott. Weil du bist in Gefangenschaft, oder? Und wo waren die Israeliten gerade? Die waren gerade 400 Jahre im Weltland. Ägypten. Das heißt, für 400 Jahre haben die sich anhören müssen, ich weiß nicht, ob sie es wirklich anhören und müssen, aber damals in dieser Kultur, in dem Verständnis, wie man gedacht hat, war das so, dass sie gewusst haben, der Gott, der Ägypter, muss stärker sein wie Jahwe. Weil, warum sind wir sonst 400 Jahre da? Und für die Ägypter war das auch klar, unser Gott ist stärker wie der Gott, gar keine Frage. Und so Gott muss erst einmal wieder klarstellen, dass er vertrauenswürdig ist. Ist er wirklich vertrauenswürdig? Und er sagt, er ist es, warum? Weil er sie rausgeholt hat aus Israel. Und so versucht er klar zu aus Ägypten, ne? Die da können wir uns erst sehen. Aber er versucht es eben, ihnen so quasi einzuleiten, und dann sagt er Folgendes in Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Er sagt, wenn ihr meinen Worten folgt, sollt ihr meine besonderen Leute sein. Wir haben heute schon gehört, dass Gott der Gott Abraham sein wollte, und das ist jetzt quasi die Fortführung von dem, wo Gott sagt, ich will der Gott Israel sein, der Gott dieser Nation. Aber da steht ein kleines Wort ganz am Anfang. Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, da ist eine Bedingung geknüpft. Das ist jetzt ein bisschen anders wie vorher, was wir gesehen haben mit Abraham. Da sagt er, wenn ihr das macht, soll es ein besonderes Eigentum sein. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr werdet besonders sein. Und dann, in Vers 6, nächster Vers, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Sie sollen ein Königreich von Priestern sein. Was ist die Aufgabe eines Priesters? Wer kann das fürsprechen? Ja, andere Vorschläge?
Anleiten?
Geweiht sein.
Genau, geweiht sein, also auch heilig sein. Ein Priester ist heilig, deshalb sollen sie auch ein heiliges Volk sein.
Gott dienen,
ja.
Die Verbindung zwischen Gott und den Menschen.
Genau. Ein Priester, ein Fürsprecher, das geht alles ein bisschen in Richtung. Ein Priester ist quasi der Zwischenmensch, da ist ein Mensch, da ist der Priester und da ist Gott. Ist ein
Vermittler.
Ein Vermittler, ja. Der dazwischen steht. Also weil jetzt, lesen wir das nochmal. Was soll einen Priester geben im Volke Israel? Oder was steht da? Nein, es steht da, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Das heißt, Gottes Plan war es, dass jeder Israelit ein Priester ist. Aber Moment, wenn jeder Israelit ein Priester ist, für wen sind sie dann Priester?
Für die Welt.
Und haben wir nicht schon vorher gesehen, dass das Ziel war von Gott eigentlich? Dass durch Abraham alle gesegnet werden. Das heißt, die Geschichte, wenn Gott so lange mit Israel im Alten Testament sich rumschlägt, geht es nicht unbedingt um Israel, sondern es geht darum, dass Gott Israel vorbereitet, damit sie ihre eigentliche Rolle erfüllen können. Und die ist die, dass sie Priester sind für die restliche Welt. Genau, für diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Aber wie gesagt, es gibt da dieses kleine Wort davor. Wenn. Das heißt, das ist da jetzt etwas anders wie vor bei Abraham. Das ist jetzt an eine Bedingung geknüpft. Es ist nicht mehr so, dass die Israeliten alle geschlafen haben, während Gott da zwischen diesen Tieren durchgeht, sondern es ist eine Bedingung geknüpft. Okay, was genau bedeutet das jetzt? Genau, das sind diese Sachen, habe ich schon erwähnt. Und sie sind, wie gesagt, an diesem Berg. Und ich glaube, diese Bible Project Leute können da jetzt besser anknüpfen, besseren Worten, wie ich das kann, deshalb lasse ich sie mal reden.
Im ersten Video haben wir die Geschichte von Kapitel 1 bis 18 angeschaut, in der Gott die Versklavten Israeliten befreit hat. Gott trat dem Pharao entgegen, besiegte ihn und ermöglichte durch das Blut des Passahlammes einen Weg heraus aus dem Land. Dann befreite Gott sein Volk, indem er es durch das große Meer führte und schließlich in die Wüste brachte, wo sie überraschenderweise jammerten und meckerten. Die zweite Hälfte des Buches beginnt nun damit, dass Mose Israel zum Fuß des Berges Sinai führt. Hier wählt Gott das Volk Israel zu einer Bundesbeziehung ein. Und damit kommen wir an einen weiteren Schlüsselmoment der biblischen Geschichte. Denn hier wird Gottes Versprechen an Abraham wieder aufgegriffen. Zur Erinnerung, im Buch Genesis hatte Gott versprochen, den Segen für alle Nationen auf irgendeine Weise durch Abrahams Familie wiederherzustellen. Hier finden wir nun mehr darüber heraus. Gott sagt, wenn Israel die Bedingungen des Bundes einhält, dann werden sie so von Gottes Geboten, seiner Gerechtigkeit und Lehre geprägt sein, dass sie ein Königreich von Priestern werden, also als seine Repräsentanten allen anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist. Das Volk Israel nahm dieses Angebot begeistert an. Und so erscheint Gottes Gegenwart auf dem Gipfel des Berges Sinai in der Form von Wolken, Blitzen und Donner. Mose steigt als ihr Repräsentant nach oben. Gott beginnt mit den grundlegenden Vereinbarungen des Bundes, den berühmten 10 Geboten. Sie sind so etwas wie die grundlegenden Vereinbarungen des Vertrags. Also wie die Beziehung der Israeliten mit Gott grundsätzlich aussieht. Danach bitten wir eine weitere Sammlung von Geboten, die 10 Gebote genauer erklären und konkretisieren. Das sind Gesetze über die Anbetung in Israel, die soziale Gerechtigkeit, wie Israel zusammenleben soll. All das soll Israel zu einer Nation machen, die von Gerechtigkeit und Großzügigkeit geprägt ist und sich gerade darin von anderen Nationen unterscheidet. Mose schreibt all diese Gesetze auf und bringt sie nach unten zum Volk. Das Volk stimmt erneut begeistert zu diesem Bund mit Gott zu. Nachdem sie das getan haben, geht Gott in der Beziehung den nächsten Schritt. Gott sagt Mose, dass er mit seiner heiligen, göttlichen und guten Gegenwart mitten im Volk Israel wohnen wird, was einen weiteren Aspekt von Gottes Bundesversprechen zeigt. Es war dieser Zugang zu Gottes Gegenwart, den wir nach unserer Rebellion im Garten verloren hatten. Aber jetzt ist durch Abrahams Familie der Zugang zu Gottes Gegenwart wieder offen. Durch diese Bundesbeziehung als erstes für Israel und dann eines Tages irgendwie auch für alle anderen Nationen. Dann folgen 7 Kapitel mit detaillierten Bauplänen für dieses heilige Zelt, das Stiftshütte genannt wird. Es gibt einen Vorhof mit einem Altar und dann im Zentrum steht ein Zelt mit einem Vorraum und einem inneren Raum. In diesem inneren Raum, der das Allerheiligste genannt wird, steht eine goldene Truhe, die Bundeslade. Oben auf der Truhe sind Engelswesen angebracht. Die Bundeslade ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Es gibt viele Details in diesen Kapiteln und jedes Detail hat auf irgendeine Weise symbolische Bedeutung. All die Blumen, die Engel, das Gold und die Edelsteine, all das erinnert an den Garten Eden, den Ort, wo Gott und Mensch eine enge Beziehung hatten. Die Stiftshütte ist sozusagen ein tragbarer Garten Eden.
Seht ihr, wie was da passiert mit Israel, was Gott macht, anknüpft an das mit Abraham? Anknüpft an das, was im Garten Eden war, wo Gott wirklich durch das Volk Israel das wieder möglich machen will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, also die Israeliten zu dem Zeitpunkt. Wo er sagt, okay, ich bin sogar wieder in eurer Gegenwart, das hat es in dieser Zwischenzeit nicht gegeben. Dass Gott in dieser Art und Weise auf dieser Erde war, hat es nicht gegeben. Und erst dann durch die Stiftshütte ist es wieder möglich geworden. Und wenn wir das jetzt also von diesen 6 Versen, was wir jetzt gelesen haben, in einem Satz zusammenfassen würden, dann sehen wir, dass Gottes Ziel ist es, dass er Israel ausbildet zu einem Instrument oder einem Tool oder Werkzeug, damit dass er segnen kann. Und was soll durch dieses Tool, durch dieses Werkzeug passieren? Sie sollen heilig sein, damit sie Priester sein können für die ganze Welt. Und das erinnert irgendwie schon, wie gesagt, an das, was vorher war, wo Gott wollte, dass wir herrschen. Gott wollte, dass Israeliten herrschen, genauso, dass sie auch die anderen dazu anleiten können, Gott zu kennen und auch zu herrschen über diese Erde. Und er muss sie aber dazu vorbereiten, sie müssen heilig sein, sie müssen Priester sein, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Aber, wie gesagt, da gibt es diese Bedingung. Und da komme ich später drauf zurück, aber wir werden das gleich sehen. Wir schauen jetzt einmal an, was passieren würde, wenn Israel das einhalten würde. Also schlagt es mal auf, ein paar Kapitel weiter. Ein Buch weiter eigentlich, Dritter Mose 26. Okay, und da brauche ich jetzt einmal jemanden, der gerne liest und einmal die ersten 13 Verse liest.
Hier
26, Verse 1 bis 13. Kann das einmal jemand lesen? Okay.
Ihr sollt euch keine Götzen machen, weder Götterstatuen noch geweihte Steinsäulen, noch Steine mit eingeritzten Bildern. Ihr dürft euch vor keinem Götzen niederwerfen und ihn anbeten, denn ich allein bin der Herr, euer Gott. Haltet den Sabbat als Ruhetag ein und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Dann dauert die Dreschzeit bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Aussaat. Ihr habt reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Die wilden Tiere vertreibe ich aus dem Land und kein feindliches Heer wird bei euch einfallen. Ihr werdet eure Feinde vertreiben, ja, sie werden durch euer Schwert umkommen. Fünf von euch schlagen 100 Feinde in die Flucht und 100 von euch ein Heer von 10.000 Soldaten. Ihr werdet sie mit dem Schwert töten. Ich sorge für euch, ich schenke euch viele Kinder und stehe für immer treu zu dem Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Ihr werdet zu Beginn einer neuen Ernte immer noch vom Getreide des Vorjahres essen und noch so viel übrig haben, dass ihr altes Getreide wegwerfen müsst, um Platz für das Neue zu bekommen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Aus Ägypten habe ich euch befreit, denn ich wollte nicht, dass ihr dort länger Sklaven seid. Das harte Joch, das dort auf euch lastete, habe ich zerbrochen. Aufrecht und frei dürft ihr nun gehen.
Danke, Margarete. Da steckt sehr viel drin. Also schauen wir kurz drüber. Lest wieder am Anfang in Vers 3 steht, wenn ihr nun meine Satzungen einhaltet, also meine Gebote befolgt. Wieder dieses wenn. Wenn sie das machen, dann passiert was. Und seht ihr diese verschiedenen Aspekte, die da drin sind. Einerseits ist es materieller Segen, aber auch geistlicher Segen, also spiritueller Segen. Nicht nur, dass es ihnen gut geht im Land und dass sie ein gutes Leben haben, dass sie Feinde besiegt werden, sondern auch, dass etwas in ihrer Beziehung zu Gott anders ist. Und diese Wörter, die da vorkommen, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, das ist Land, das ist Segen und das ist, was ist das dritte?
Kinder,
genau, werden fruchtbar sein. Danke, fruchtbar. Fruchtbarkeit, das sind diese Themen, die eigentlich schon bei Abraham waren. Dass der Segen, von dem da geredet wird, ist eigentlich der Segen Abrahams. Aber wie gesagt, jetzt auf einmal ist da Bedingung von diesem mosaischen Bund, wo da steht, wenn ihr das macht, dann wird das passieren. Und Gott, am Ende sagt er, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Damit ihr nicht mehr Knechte sein sollt, habe ich die Stangen eures Jochs zerbrochen. Er sagt genau das gleiche wie vorher in 2. Mose 19, wo er sagt, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten rausgeholt hat, ich habe euch freigekauft. Und diese Logik des Freikaufens, die sehen wir auch im Neuen Testament. Und ich habe mal eine Erfahrung gemacht, während ich Student war, das hat mir das irgendwie geholfen, das besser zu verstehen. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe lange Theologie studiert im Ausland. Und wo ich Theologie studiert habe, habe ich Unterstützer gehabt. Ich habe zum Beispiel meine Gemeinde in Knittelfeld hat mich finanziell unterstützt. Viele private Personen haben mich finanziell unterstützt. Und ich habe das gewusst, natürlich. Und während eines Studiums, und die Studenten wie der Elias zum Beispiel oder der Rafi, die wissen das, es gibt viele Fächer, die interessieren dich nicht. Auch beim Bibelstudium kann ich euch garantieren, es gibt Fächer, die interessieren euch wahrscheinlich weniger. Und sehr oft ist es mir dann so gegangen, dass ich keine Motivation gehabt habe, keine Lust gehabt habe. Aber es war interessant, weil ich habe nämlich gewusst, dass mein Studium eigentlich nicht nur um mich geht, sondern um wen ist es noch gegangen? Es ist auch um die gegangen, die in mich investieren. Meine Zeit, die ich verwendet habe in diesen Jahren, mir war dieses Bewusstsein irgendwie da, dass ich gewusst habe, eigentlich ist es nicht nur meine Zeit, sondern es ist auch die Zeit von denen, die bewusst sagen, okay, ich gebe Geld, damit der Rafi da studieren kann. Und obwohl manchmal die Motivation so war, oder vielleicht auch so, es ist genau das gleiche wie damals beim Volk Israel. Gott sagt, ich habe dich gekauft und deshalb, weil ich gekauft habe, kann ich diese Bedingungen an dich stellen. Du gehörst mir. Und im Neuen Testament sehen wir genau das gleiche. In Korinther schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. die Gott gehören. Du gehörst nicht dir selbst, wenn du Christ bist. Jemand hat dich gekauft. Deine ganze Zeit, deinen ganzen Besitz. Alles von dir. Gehört nur dir. Das ist ein sehr ernüchternder Gedanke. Aber wenn du Gott kennst, den Charakter Gottes kennst, ist es auch befreiend. Aber genau das Gleiche hat damals Gott auch zum Volk Israel gesagt. Ich habe dich gekauft, du gehörst mir. Und deshalb habe ich jetzt für diesen Bund diese Bedingungen. Und das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Jetzt schauen wir mal die andere Seite der Medaille an. Was ist, wenn sie diese Sachen nicht einhalten? Diesen Bund brechen. 3. Mose 26, Vers 14. Und das machen wir jetzt so, dass ihr immer zu zweit diese zwei Fragen, also zu zweit zusammen lest und dann könnt ihr gegenseitig versuchen, die Antworten zu diesen Fragen zu finden. Also das sind jetzt 8 Verse. Genau, einfach immer zu zweit zusammen. Ihr könnt zu dritt zusammen da vorne. Und genau.
Sehr gut. Nein, man, warum du gerade so
also Teamwork ist. Diese Fragen beantworten.
Passt.
seinen Freunden und so, dann nimmt es noch eine Minute. Okay, auch wenn ihr vielleicht noch nicht fertig seid, ihr habt vermutlich ein Feeling dafür gekriegt, was da passiert. Was war die erste Frage? Was waren die, genau, wie viele Arten oder welche Arten? Hat jemand gezählt oder?
19.
Okay. Ich weiß selber nicht, was die Antwort ist. Es sind viele. Aber was sind so ein paar Beispiele? Einfach sagt es aus.
Ja. Haupttiere.
Haupttiere.
Feinde.
Feinde.
Alle die Arten, auf die wir es abkürzen sind, werden die drei Sachen, was Gott uns verspricht, im Bund. Also Samen, Land und Segen. Und wenn sie halt nicht an die Sachen hören, dann geht das Land weg. Die Feinde werden sie überrennen, also die Kinder werden umgebracht und das Segen ist da.
Danke. Das wollte ich gerade sagen, aber das ist schon perfekt zusammengefasst.
Hast du Rennen da nicht aufgepasst?
Hast du abgestanden? Ja. Aber wenn, okay, wir haben gerade vor die Segnungen gelesen, das waren wie viele Verse? Einfach mal die Verse anschauen, das sind von Vers 3 bis 13 10 Verse. Und jetzt waren von Vers 14 bis 39, wie ich habe den ersten Teil gelesen, das sind 25.
Sind
allein wenn wir die Verse anschauen, sehen wir schon, wie enorm die Bestrafung ist. Wie enorm die Auswirkungen von dem sind. Warum ist das so? Was würdet ihr sagen? Warum denkt ihr? Und das ist nur eines, es gibt noch, ihr kennt das noch, 5. Mose, das genau nochmal wird wiederholt. Und es ist ähnlich, ähnliche Verhältnis. Warum denkt ihr, dass das eine verhältnismäßig weniger, der Segen weniger ist wie die Bestrafung?
Mit dem und einer. Soll stur sein.
Was ist so stur sein? Okay.
Weil die Kraft wegfällt, das ist dann die eigene Kraft, die da
Die eigene Kraft, hat er gesagt. Ich denke, du gehst in eine sehr wichtige Richtung. Ich denke, einer der Gründe ist definitiv der, was war denn die Aufgabe von Israel? Die Aufgabe von Israel war, wir haben diese drei Sachen gelesen, dass sie ein besonderes Eigentum Gottes sind, ein heiliges Volk und der Volk der Priester. Israel, Gott ist es nicht nur um Israel gegangen, sondern Gott ist um die Welt gegangen. Wenn sein eigenes Tool, sein eigenes Werkzeug gar nicht bereit ist, die Aufgabe zu erfüllen, hat es Auswirkungen für den Rest. In Petrus gibt es einen Vers, das Gericht immer mit dem Haus Gottes startet. Im Petrusbrief. Und ich denke, das sehen wir da schon im Alten Testament, dass das enorm ist. Aber warum, und das ist jetzt die zweite Frage, warum, was ist der Grund für diese Bestrafungen? Was sagt ihr da? Ist jemand überhaupt dazugekommen?
Dass sie wieder an den Bund mit Gott denken.
Mhm.
Ja, dass sie die Treue gebrochen haben.
Okay, dass ihnen das bewusst wird. Aber nicht nur bewusst werden, sondern dass sie auch dass sie umkehren. Das heißt, das Ziel ist es, oder die Hoffnung ist es, dass sie aufgrund von diesem, was da passiert, umkehren. In Vers 41, lest mal kurz alle mit. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken und auch an meinen Bund mit Isaac und auch an meinen Bund mit Abraham und ich will an das Land gedenken. Das heißt, das Ziel ist es, dass sie erkennen, sie sind schuldig, dass sie Gott brauchen und dass sie zu diesem Werkzeug geformt werden können, dass Gott sie verwenden kann. Und dann passiert was? Gott gedenkt an seinen Bund mit Abraham. Aber wer jetzt so weit mitgedacht hat, vielleicht ist da jetzt ein Widerspruch. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dem Land das Segen, ich werde es dir geben, hundertprozentig, ich mache das. Denn zum Volk Israel sehen wir, okay, aber nur, wenn die wirklich zur Reue zu Gott umkehren. Wie gehen wir mit dem um? Was wird Israel machen? Wird es so sein? Es tut mir leid, aber Versagen ist keine Option, steht da für alle. Und das ist jetzt interessant. Wir sehen einerseits an diesem mosaischen Fund, sehen wir, dass da eine Bedingung ist. Das Gottesvolk muss Gott nachfolgen, damit alles eintrifft, was wir vorher gesehen haben. Aber es gibt diesen zweiten Aspekt und den schauen wir jetzt uns noch kurz an. Da dürft ihr mal aufschlagen, 5. Mose 4. Diesen zweiten Aspekt wollen wir uns noch anschauen, weil der nämlich etwas hinzufügt, das wir da jetzt vorhin nicht gesehen haben. Bis jetzt war es immer nur so, wenn ihr das macht, dann wird es passieren. Es war eine Option. Falls das eintrifft, entweder wird der Segen kommen oder der Fluch. Das eine oder das andere. Je nachdem, was ihr macht. Das war die Option. Aber jetzt, da in Vers 5. Mose 4, Vers 25. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und die euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn entzürnt. So rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinweggetrieben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen. Wir sehen da einen Unterschied. Und zwar nicht wie vor, wo es eine Option ist. Das heißt, wenn das passiert, es wird passieren. Wo es heißt, es ist sicher, dass das passieren wird, dass das Volk Israel diesen Fehler machen wird. Quasi im Buch Mose selbst schon wird gesagt, dass Israel versagen wird. Wenn Mose jetzt ein Versicherungsmakler wäre und versuchen würde, den Bund des Mose zu verkaufen, er wäre ein sehr schlechter Verkäufer. Weil er sagt schon vorher, ja, dieses Produkt verkaufe ich Ihnen, aber es wird nicht funktionieren. Oder? Er sagt eigentlich schon voraus, dass es nicht passieren wird. Das heißt, er sagt schon voraus, die Strafe, die vorauszukommen, die wird eintreffen. Es wird passieren. Aber dann kommt eben auch der zweite Teil dazu. Und der zweite Teil ist, dass das Gericht eintreffen wird. Und wenn das Gericht eintrifft, dann trifft auch das Folgende ein. Da lesen wir jetzt kurz weiter, wo waren wir jetzt? 29. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle Tage und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinen Gott, umkehren und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Wir lesen da von dem Gericht Gottes, das eintreffen wird. Dieser Abschnitt in den letzten Tagen. Es ist immer in der Alten Testament eine Phrase, die verwendet wird für die Endzeit. Wo es immer darum geht, um ein Endgericht, das in den letzten Tagen kommen wird. Und wenn das eintrifft, dann was wird passieren? Das Volk wird umkehren. So wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Das heißt, Gott sagt, vorher haben wir gelesen, Gott sagt, wenn ihr das macht, entweder Segen oder Fluch. Und dann hier haben wir jetzt gelesen, es wird passieren, ihr werdet dorthin gehen. Und es wird der Fluch eintreffen, aber ich werde auch, werde auch den Segen kriegen. Das heißt, einerseits ist es eine Bedingung, wo Gott sagt, okay, es ist von euch abhängig, ob das passiert oder nicht. Aber dann andererseits sehen wir doch auch, wo Gott sagt, es wird passieren. Und warum das passieren wird, sehen wir jetzt, warte mal, ist das an der Stelle oder in der nächsten? Ist in der nächsten Stelle, was wir jetzt dann gleich noch lesen. Das machen wir jetzt gleich, weil sonst ist die letzte Stelle, die wir uns heute noch anschauen. Genau. Letzte Bibelstelle, die wir heute noch gemeinsam lesen, das sagt das nochmal ein bisschen anders, sagt, was ich jetzt versucht zu erklären. Ich habe es nicht gut erklärt, ich kriege ein paar fragende Blicke. Also schauen wir uns noch diese letzte Stelle da an, 5. Mose 30. Okay, 5. Mose 30, kann jemand von euch einmal die ersten drei Verse lesen?
Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über mich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat.
Kannst du noch 4 und 5 lesen, bitte?
Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter.
Wir sind in diesen gleichen Themen, über die wir schon die ganze Zeit geredet haben, wo es heißt, dass das wird eintreffen, diese Zeit der Dunkelheit, der Schwierigkeit, und dann aber sie werden zu Gott zurückkommen. Und was werden sie bekommen? Sie werden zurück in das Land kommen. Und dann in Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du dem Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Das ist jetzt ein Schlüssel, wo wir sehen, warum wird das Volk zurückkommen zu Gott. Wir haben schon gesehen, in Mose sagt er vorher, ihr werdet versagen, ihr werdet es nicht schaffen. Aber Gott sagt auch, ihr werdet zu mir zurückkommen, ihr werdet diesen Segen, der wird einmal kommen. Warum? Genau in Vers 6. Weil Gott sagt, ich bin derjenige, der dein Herz verändern wird. Okay, spulen wir mal kurz zurück und versuchen mal das Gleiche zu erklären, was ich vorher, ich glaube, schlecht erklärt habe. Einerseits gibt es diese Option, entweder Segen oder Fluch. Das sehen wir, das mosaische Covenant, der Bund ist bedingt. Es kann das eine oder das andere eintreten. Nicht so wie beim Abraham. Aber wir sehen auch, Gott sagt schon, es wird, ihr werdet versagen und es wird der Fluch eintreten. Ihr werdet von einem Land verbannt werden. Es wird passieren. Und dann hier haben wir jetzt gelesen, aber Gott sagt auch, ihr werdet zurückkommen. Warum? Weil Gott selbst das Herz verändert. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein bedingter Bund, wo Gott sagt, okay, nur wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es erfüllt werden, dann wird dieser abrahamische Bund erfüllt werden, dann wird es wieder zurückgehen zum Garten Eden. Aber andererseits sagt er, ich bin derjenige, der die verändert. Ich bin derjenige, der dieses Volk verändern wird und das zurückbringen wird. Lesen wir noch 7 und 8. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du wirst aber umkehren und zur Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allen Werken deiner Händen, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Geboten und seine Gesatzungen befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ich habe, währenddem ich in Israel war, einmal eine Arbeit geschrieben in meinem Studium. Und in dieser Arbeit, das ist für die meisten von euch wahrscheinlich, mich hat das sehr interessiert. Ich habe einmal alle Gesetze, die es gibt im alten, altertümlichen Raum, also zur Zeit Abrahams und Moses, gelesen. Also nicht jetzt israelisch, sondern das Gesetz der Hittiter, das Gesetz des Hammurabi, das Gesetz der Amoriter. Es gibt so verschiedene Gesetze, was man lesen kann. Da habe ich alle gelesen und habe verglichen mit dem Gesetz des Mose. Und wisst ihr, es gibt viele Sachen, die mir da auffallen sind, aber was mich am meisten bewegt hat. Es gibt kein vergleichbares Gesetz, das sich um das Herz des Menschen kümmert. Bei allen Gesetzen geht es darum, ums das und das und das und das. Gott sagt, ja, es gibt diese Gesetze, die gut für dich sind, aber schlussendlich geht es um die Beschneidung seines Herzens, würde man im Alten Testament sagen. Geht es um dein Herz. Aus dem Herz soll es kommen. Und was wird Gott verändern? Was sagt er da in Vers 6? Er wird sie verändern und ihr Herz verändern, sodass sie dann Gott nachfolgen. Was passiert, wenn sie Gott nachfolgen? Dann kommt der Segen von Abraham. Was passiert, wenn der Segen von Abraham kommt? Kommt man zurück zum Garten Eden. Seht ihr, wie das alles verknüpft ist. Und wir beenden das Ganze wieder mit unserem schönen Baum, wo wir gesehen haben, dass der Bund Abrahams ist wirklich der Stamm, wo er beantwortet, was macht Gott aufgrund von dem, was passiert ist, in den ersten 11 Kapiteln. Gott setzt seinen Plan in Aktion, wo er sagt, ich segne diese Familie, ich will, dass diese Familie zum Segen wird. Und heute haben wir über diesen mosaischen Bund geredet, der sagt, wann wird das Ganze passieren? Wann wird dieser Segen Abrahams endlich eintreffen? Die Antwort ist, es wird dann eintreffen, wenn Israel mit ganzem Herzen Gott folgt. Aber das Problem ist, wann wird Israel mit ganzem Herzen ihm folgen? Weil es hat diese Optionen. Es ist bedingt der Bund, wo es sich so entscheiden könnten oder so entscheiden könnten. Aber Gott gibt auch das Versprechen, wo er sagt, Gott wird derjenige sein, ich werde derjenige sein, der euch befähigt, dass ihr das wirklich einhalten könnt. Mir ist klar, dass heute Abend sehr viel Informationen war. Ich habe Gott leider nicht sagen können, dass er den mosaischen Bund so kurz halten soll, dass ich das in 30 Minuten abhandeln kann. Deshalb, es war sehr viel heute, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr seht, wie das verknüpft ist, das Ganze. Und wir werden noch mehr sehen, es wird jetzt langsam das eine oder das andere sich ergeben, wo wir sehen, wie sich das entfaltet. Aber einfach nochmal, um auf das zurückzugehen, was ich vorher gesagt habe, Gott hat Israel berufen, damit sie ein Königreich sind für die anderen. So wie im Garten Eden Adam herrschen sollte, so sollte Israel herrschen. so will das wir einmal eines Tages herrschen. Und wir als gläubige Christen, und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, was ich normalerweise nicht machen würde, aber ich mache es jetzt trotzdem, wir haben diesen Auftrag heute. Im Petrusbrief gibt es genau die gleichen Verse von 2. Mose 19, der auf Christen angewendet werden. Das heißt, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ihr sollt Priester sein. Wenn du ein Christ bist, bist du ein Priester. Ein Priester Gottes. Wie verrückt ist das? Und ich möchte einfach noch beten mit uns und dann werden wir eine Zeit von Lobpreis haben. Ich sage das einmal. Wir werden eine Zeit des Lobpreises haben, wo ihr da bleiben könnt. Aber es wird jetzt kein bestimmtes Ende dann geben. Also wir werden einfach mal schauen und singen. Und wenn ihr dann gehen wollt, könnt ihr gehen. Also das ist nicht ein verpflichtendes Programm, aber auf eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Und für diejenigen, die dann da bleiben wollen, seid sehr herzlich eingeladen. Und ich bete jetzt noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, es ist verrückt zu denken, was für ein heiliger Gott du bist. Es ist verrückt zu denken, wie es gewesen wäre, wenn wir damals am Berg Sinai gestanden wären und gesehen hätten, was da oben an der Spitze vor sich geht. Und einfach nur erschrocken gewesen wären, was für ein Wesen das ist, das da oben ist. Was für ein Gott. Und Vater, es ist so cool zu wissen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wissen, wer du bist. Dass wir wissen, wer derjenige ist, der diesen Bund mit dem Volk gemacht hat, wo wir zurückschauen können und sagen können, wie cool bist du, Gott. Danke, Gott, dass du das gemacht hast und danke auch für Jesus, dass du ihm gegeben hast, den neuen Bund. Und Herr, wir wollen in unserem Leben, wo wir stehen, in unserer Arbeit, in unserer Familie, wir wollen deine Priester sein, wir wollen ein Licht sein, so wie du Israel berufen hast, ein Licht zu sein. Und so bitten wir dich auch, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, diese Aufgabe zu erfüllen, weil wir brauchen dich. Wir schaffen es alleine.